Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Lutherisches Lärmen, den neuen unschuldigen Nachrichten. Ich bin Alexander Schneider und freue mich auf Teil 2 unserer Analyse des Vortrags Die Sache mit der Schlange von Professor Dr. Zimmer im Rahmen von Worthaus. Als erstes danke ich allen, die gehört haben, den ersten Teil. Wir hatten da recht gute Zahlen und ich hoffe, dass der zweite Teil euch auch interessiert. Es wird auf jeden Fall auch nochmal interessant. Ich erwähne nochmal, weil das zu erwähnen ist, folgt uns auf Facebook, macht Reviews bei iTunes oder wo auch immer ihr hört. Wenn ihr da irgendwie liken könnt, dann liked, wenn ihr es auch wollt. Ihr müsst es natürlich nicht, wenn ihr es nicht mögt. Das hilft uns, gefunden zu werden und das wäre ganz toll. Ansonsten könnt ihr auch gerne immer auf unserem Blog, ihr könnt uns dort kontaktieren über Zurücklärmen. Das funktioniert jetzt auch, es hat mal eine ganze Weile unbekannterweise nicht funktioniert, aber die E-Mail kommt jetzt an, das heißt, ihr könnt uns auch erreichen. So, dann für all die, die vor kurzem nicht den letzten Teil gehört haben, fassen wir nochmal zusammen. Der Vortrag Die Sache mit der Schlange befasst sich, um es grob auszudrücken, mit der Geschichte, die klassisch als die Geschichte vom Fall bezeichnet wird, sprich Adam und Eva, Schlange und Frucht des verbotenen Baumes, der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und wir haben so einen Anker, der uns durchführt, einen Text, der jetzt auf der Worthaus-Webseite nicht mehr zu finden ist und der ihr Ideal damals darstellte. Der ist in manchen Beschreibungen von einzelnen Vorträgen, klingt das immer nochmal an. Um das grob zu machen, geht's halt, wird gesagt, man würde eine vorurteilslose Herangehensweise, um das mal so zu sagen, an den Text vertreten, in aller denkerischer Freiheit, vermittels verschiedener menschlicher Fähigkeiten, Verstand und Herz und sowas, sollen ohne vorbestimmte Resultate die Texte analysiert werden, so wie sie sind. Und wer weiß, wo man dann ankommt. Das haben wir im ersten Teil jetzt schon öfters besprochen und den fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Ich arbeite mit, um das auch hier nochmal zu sagen, mit Ausschnitten aus dem Vortrag. Das heißt, es ist nicht der ganze Vortrag, den ich hier abspiele, aber ich habe nach bestem Wissen und Gewissen keine wichtigen oder in unserem Zusammenhang wichtigen Sachen rausgelassen. Wir reden hier erstmal auch nur über den ersten Teil, die erste Hälfte des Vortrags, der quasi eine Art Einführung ist und das Ziel hat, die klassische kirchliche Interpretation zu entkräften und die so ein bisschen aus den Köpfen der Zuhörer rauszunehmen oder die darauf hinzuweisen, dass sie sich dem Text in irgendeiner Form anders nähern sollen. Natürlich wird das so dargestellt, als sollten sie sich nicht mit Vorurteilen behaftet an den Text machen, sondern halt sich frei machen gedanklich. Und die zweite Hälfte ist dann eine hermeneutisch einzuordnen als eine tiefenpsychologische Analyse. Nicht Analyse, sondern tiefenpsychologische Exegese des Textes. Die lassen wir aber derzeit raus, außer, das könnt ihr natürlich gerne machen, wir kriegen genug Rückmeldungen, dass wir uns auch darum mal kümmern sollen und das durchhören. Oder uns packt die Lust natürlich, das kann auch noch sein. Wir kümmern uns erstmal um diese erste Hälfte. Offene Fragen hat man da als erstes und zwar sollte, wir gehen hier auch immer davon aus, dass Professor Dr. Zimmer und Worthaus einen Ruf haben, wissenschaftlich zu sein oder die lang vorenthaltene Wissenschaftlichkeit jenen zu bringen, die nach ihr verlangen oder sich gegen sie sträuben. Deswegen ist unser Anspruch hier auch immer wissenschaftlich, literaturwissenschaftlich, denn es handelt sich um Literatur. Natürlich ist die Frage, um welche? Offenbarungsliteratur, göttliche zum Beispiel oder andere. Genau, und zwei ganz wichtige wissenschaftliche Fragen, um überhaupt an so einen Text ranzugehen. Es handelt sich ja hier quasi um einen Teil der Geschichtsforschung, nämlich Literaturgeschichte und literarische Inhaltssache, wäre, wann ist der Text entstanden und in welchem Kulturkreis, / wo geografisch ist er entstanden, damit man eingrenzen kann, welche anderen Texte zur Auslegung und näheren Erkenntnis über den Text herangezogen werden können. Zum Beispiel, wie hier gesagt wurde, gibt es Nummer eins die Behauptung, dass die Schlange ganz, ganz klar und immer als besonders klug gesehen wurde von der Rezeptionsgemeinschaft, für die der Text verfasst wurde damals oder in seiner Urentstehung wahrscheinlich vielleicht sogar eher als mündlicher Text. Ich glaube, es gibt auch die eine Interpretation, dass er während der babylonischen Gefangenschaft / entstand, / aufgezeichnet wurde. Das wäre dann natürlich was ganz anderes, aber wir hören nichts davon. Wir haben bis jetzt nichts gehört und wir werden in den nächsten Ausschnitten, die den ersten Teil beenden, auch nichts hören. Außer Orient und Alt. Das sind zwar zwei Definitionen, die sind aber denkbar unklar und einfach zu ungenau, um in irgendeiner Form Texte sinnvoll zuordnen oder ausschließen zu können. Genau, der erste Teil war also diese Herausstreichung, dass die Schlange besonders klug ist. Wir haben schon analysiert, es war nach der Analyse bleiben kaum Fakten übrig, es bleibt einiges an emotional aufrüttelnden Bildern übrig, zerrissene Körper, abklappende Köpfe, ganz kalt, eine Mutter, die ihr Kind rettet vor einer kommenden Schlange, also eher so eine Stimmung, hatten wir gesagt, die da gemacht wurde, aber Argumente, die sich in irgendeiner Form wissenschaftlich nennen könnten, waren nicht dabei. Diese, ganz am Ende unseres Teils, haben wir also herausgefunden, dass das alles gemacht wurde, um das behauptete Argument der Kirchenväter und von Martin Luther zu entkräften, dass die Interpretation, dass der Teufel die Schlange besessen und durch die Schlange gesprochen hat, in dem Text dies behauptet wurde, dass das wäre, weil die Schlange so klug ist. Die sollte entkräftet werden. Tatsächlich haben wir herausgefunden, war das Argument nicht, dass die Schlange so klug ist, denn damit fängt der Text an, mit der Behauptung und der Feststellung. Die wurde natürlich auch nicht von Kirchenvätern und von Martin Luther inklusive anders behauptet. Da steht ja, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Punkt, ist einfach so. Aus einer Predigt von Martin Luther haben wir rausgehört, dass es darum ging, dass die Schlange sprechen kann. Denn sie kann nicht sprechen wie alle anderen Tiere auf dem Feld und das ist eine Besonderheit. Und dazu kommen wir jetzt nämlich gleich mit unserer ersten neuen Basisinformation. Nur das noch dazu kam zur Entkräftung der Idee, der Interpretation, dass die Schlange sprechen kann, weil der Teufel durch sie spricht. Gab es eine Aufzählung des Vorkommens des Wortes Teufel, die man nicht anders als fehlleitend, um einen Anglizismus zu verwenden, misleading nennen kann, denn es wurden alle Aufzählungen außer denen in der Offenbarung, die im Neuen Testament vorhanden sind, rausgelassen. Natürlich, denn es gibt einiges an direkter Rede Christi über den Teufel und dann kommt man schon in heißere Gewässer, wenn man das einfach rauslässt. Oder auch nicht, denn es kommt ja ganz drauf an, wer Jesus war. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Wir fangen jetzt direkt mal an, wie gesagt, mit der ersten Basisinformation und schauen mal, was uns da erwartet. Hier ist das erste Zitat, das auf Abmahnung des Worthaus e.V. entfernt wurde. Und es handelt sich um eine kleine Einleitung mit der Aussage, dass es viele oder einige Tier- und Pflanzenfabeln in der Bibel gibt. Es wird immer von Mehrzahl geredet, obwohl de facto nur die Biliamsgeschichte, die Jotamsfabel und den Fall gibt. So, das haben wir jetzt erstmal alles durchlaufen lassen. Aha, es gibt also Geschichten. Tja, da merke ich, ich muss hier den Computer leiser machen. Dann machen wir das mal so. So. Entschuldigt bitte. Ja, es gibt also Tiergeschichten. Es gibt auch in der Bibel. Erstes Problem, wir hätten vielleicht hier gerne mal ein paar außerbiblische Beispiele gehabt. Ich spiele es einfach nochmal von vorne ab, dann können wir direkt drauf eingehen. Ich wollte nur, dass ihr erstmal das ganze Argument kurz hört. Auch dieses Zitat wurde entfernt auf Abmahnung des Worthaus e.V. Und das ist jetzt nur eine kleine Rekapitulation von dem, was ich eben schon gesagt habe. Mal hören, was ich dann jetzt noch so sage. Gut, es gibt im Orient ganz oft Geschichten, wo Tiere reden. Und das war's. Wir haben kein Beispiel. Wir haben natürlich auch keine Möglichkeit, uns Beispiele auszudenken, weil, wie gesagt, wir wissen nicht, was dieser geheimnisvolle Orient ist. Babylon, Ägypten, Nahe Osten, Israel, bis in die Türkei. Zu welcher Zeit? Kleinasien meine ich. Zu welcher Zeit? Römische Zeit, früher. Wir können also gar nicht sagen, ist das jetzt, gibt es im Buch der Toten in Ägypten irgendwas, sind chaldäische Schöpfungsmythen oder was weiß ich, was es gibt, gemeint. Wir haben also außerbiblisch gar keine Möglichkeit. Was wir jetzt forschen können, ist die Geschichten, die es auch gibt in der Bibel. Was einem, zum Beispiel die Jotamsfabel, was einem vermittelt wird, ist ja, es gibt da viele, das wäre normal oder common. Ja, und die Anzahl der Geschichten, wo Tiere oder Bäume reden in der Bibel, ist exakt 3. Unsere, die Erschöpfungsgeschichte bzw. der Fall, die wir haben. Danach Biliam, noch in den Büchern Mose und dann in der Chronik im Alten Testament die Jotamsfabel, da reden die Bäume. Gut, damit diese allgemeine Präsenz von solchen Geschichten irgendwie auf unseren Text Einfluss haben kann, muss es sich um denselben Text handeln. Das Erste wird es nicht schaffen, nämlich, dass es auch eine Schöpfungsgeschichte ist. Da gibt es nur eine. Das Zweite jedoch wäre dann, wir gehen einfach ein Level raus, es ist Geschichtsschreibung, denn jede Schöpfungsgeschichte ist nicht als Witz gedacht. Als Mythos wird es genannt, weil es sich immer um wunderbare Ereignisse handelt. Die haben aber einen Wahrheitsanspruch in sich als Geschichte, als Text. Die erzählen, genau, tatsächlich, sie meinen Geschichte zu erzählen, auch wenn es die Geschichte von Göttern ist. Ja. Das heißt, da würde Biliam reinpassen. Die Jotamsfabel ist eine ganz eindeutige Fabel, denn sie wird tatsächlich in der Geschichtserzählung von, wo sind wir? Da, von Richter 9, geht es um den Brudermord von Abimelech und das Königstum und Jotam gießt seine Wut und seine Entrüstung in diese Fabel, in eine den König verlachende Fabel, dass er alle Leute haben abgesagt, König zu sein und jetzt ist der Dornstrauch und der ist gefährlich fürs Volk. Das ist Richter 9, Vers 7 bis 21. Ich kann es mal kurz, damit ihr das gehört habt. Und man berichtete es Jotam, da ging er hin und stellte sich auf den Gipfel des Berges Gerizim und er erhob seine Stimme, rief und sagte zu ihnen, Hört auf mich, Bürger von Sichem, dann wird Gott auf euch hören. Einst gingen die Bäume hin, einen König über sich zu salben, und sie sagten zum Olivenbaum, sei König über uns. Da sagte ihnen der Olivenbaum, sollte ich meine Fettigkeit aufgegeben, die Götter und Menschen an mir in Ehre halten, und sollte ich hingehen, um über die Bäume, über den Bäumen zu schweben? Und die Bäume sagten zum Feigenbaum, komm du, sei König über uns, etc., etc. Es ist also hier ganz eindeutig eine Fabel, die wir so also nicht einfach mit unserem Text vergleichen können. Kommen wir also zu Bileam. Was ist da die Situation? Bileam reitet auf seiner Eselin. Gott stellt ihm den Engel, der Engel des Herrn stellt sich ihm mit gezücktem Schwert in der Hand auf dem Weg entgegen, wo es immer enger wird. Und die Eselin sieht ihn und weicht aus. Bis zum 4. Mose 22 ist das. Da entbrannte der Zorn Bileams und er schlug die Eselin mit dem Stock. Da öffnete der Herr den Mund der Eselin und sie sagte zu Bileam, was habe ich dir getan, dass du mich nun schon dreimal geschlagen hast? Das heißt also, das ist nicht eine Eselin, die sprechen kann von ganz alleine, wie wir es tatsächlich hier in der Schöpfungsgeschichte haben, einfach nur die sprechende Schlange ohne diese Erklärung. Und Luther in seiner Predigt zieht das übrigens auch als Beispiel herbei. Er sagt, obwohl das, glaube ich, eine Fehlaussage drin hat, aber es ist hier ganz eindeutig, dass Gott der Eselin die Sprachfähigkeit gibt. Und hier eine göttliche Kraft dafür verantwortlich ist, dass das Tier spricht. Das heißt also, aus dem biblischen Kontext mit Geschichten, wo Tiere reden, müssen wir eindeutig sagen, dass eine göttliche Kraft, die das Tier zum Reden bringt, einen Präzedenzfall hat und daher nicht einfach an den Haaren herbeigezogen ist. Hören wir mal nochmal kurz weiter beim Professor Dr. Zimmer.
Auch dieses Zitat wurde entfernt auf Abmahnung durch den Worthaus e.V. Und hier wird behauptet, dass das Tier weil das Tiere sind, die reden, ist das immer was eigentlich im Menschen vorgeht, um es mal grob zu sagen.
Aber na, das sind eigentlich Dinge, ich hoffe, es ist hier ganz klar zu sehen. Es wird ganz unklar gesagt, wie viel es da gibt und das ist ständig so und es wird so vermittelt, jetzt in dem Vortrag, dass das immer Sachen sind, die eigentlich beim Menschen ablaufen. Ne? Theoretisch kann man das auch hier sagen. Das hat sich der Bileam nur so gedacht. Ne? Der denkt jetzt, oh Mann, habe ich die Eselin geschlagen und die hat schon dreimal mich vor dem Engel des Herrn errettet, den ich nicht sehen kann. Ach Mensch, ich würde sagen, das ist eine ganz schön schwierige Interpretation, wenn man den Text, jedenfalls den Bileams Text sein lässt. Ich weiß nicht, ob ihr den alle kennt. Also sprich, der Esel ist für Bileam unsichtbar, für die Eselin jedoch sichtbar und sie weicht immer aus und drückt den Fuß Bileams immer gegen Mauern. Das ist quasi ein Hohlweg, durch den das geht, immer mal wieder. Und später, nach dem Gespräch mit der Eselin, enthüllt der Herr die Augen Bileams, Vers 31, und er sah den Engel des Herrn mit dem gezückten Schwert in seiner Hand auf dem Weg stehen, und er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Und der Herr erklärt dann nochmal, was hier passiert ist. Also, das ist keineswegs eine Sache, die psychologisch, also könnte man machen, man müsste einige Verse und Sätze und Kontextsachen aus dieser Geschichte ignorieren, um zu sagen, ja, das ist eigentlich was bei Menschen abgeht. Mehr Freiheiten hat man theoretisch bei dem Text, mit dem wir gerade arbeiten, bei der Geschichte vom Fall. Jedoch muss man auch da ignorieren, dass der Text Schöpfungsgeschichte ist und daher Historie vermitteln will.
Auch dieses Zitat wurde auf Abmahnung des Worthaus e.V.s entfernt. Und hier geht es weiter um die Auslegung, wenn ein Tier redet in der Bibel, dann ist es auf jeden Fall eigentlich immer ein Mensch. Und wenn nicht auf jeden Fall, dann doch mindestens hier bei der Sache mit der Schlange.
Also wir haben ja gerade rausgearbeitet, dass zum Beispiel der Biliams-Text, ich sag mal, dass ihm Gewalt angetan wird, wenn man sagen möchte, das ist ein Mensch, der da redet, oder das ist irgendeine innere Sache, das ist derselbe, dass es in Biliam vorgeht, oder dass geschrieben wird, die Eselin hätte es gesagt, aber ein Mensch kam und hat es gesagt und der sprach dann wahrscheinlich auch, als der Herr gesprochen hat. Nach dieser Idee, ohne vorgefertigte Meinungen an den Text ranzugehen und Text Text sein zu lassen, geht das nicht. Ich hoffe, ihr habt auch gehört, das ist einfach eine Behauptung hier. Das ist ein Mensch. Punkt. Ich gebe euch kein Argument. Ich gebe euch auch keine anderen Textbeweise, wo das war. Wir haben in der Bibel, haben wir eben analysiert, innerhalb der Bibel haben wir keine Textbeweise, wo gesagt werden kann, eindeutig, das ist eine allegorische Sache, wo wir recht eindeutig sagen können, dass eigentlich ein Gedankengang innerhalb eines Menschen gemeint ist oder ein Gespräch mit dem Menschen, der aus irgendeinem Grund als Tier dargestellt wird. Hier jetzt die Behauptungen, ja, mit dem Bibeltext sind natürlich schon schwierig, dass Adam nur sprechen konnte, das ist auch das Argument der Kirchenväter. Nur ist ihre Interpretation, ja, das hat man schon gesagt, in einer gesamtbiblischen Hermeneutik, also Kontexthermeneutik, passend. Und man müsste nur schauen, inwiefern diese psychologische Interpretation passender wäre. Bei dem Biliams-Text eigentlich nicht und beim ersten für meine Begriffe auch nicht.
Auch wieder ein Zitat, das auf Abmahnung des Worthaus e.V. wegen Urheberrechtsverletzung entfernt wurde, in dem Siegfried Zimmer sagt, dass die Zuhörer keine Angst haben müssen, denn er möchte den Bibeltext so ernst nehmen wie überhaupt keiner sonst und man sollte keine Sorge haben, dass er einen Bibeltext nicht ernst nehme.
Warum kommt das an dieser Stelle? Natürlich interessanterweise quasi eine Neuformulierung, kürzere dieses ersten Textes bei Worthaus auf der Website. Der Text wird von uns ernst genommen, ernster als von allen anderen. Übersetzt heißt das ja, wir haben die Wahrheit. Wollen wir es noch nicht zu laut sagen, das ist ja nicht so hip, das zu sagen. Aber das heißt, wir nehmen den Text am ernstesten, uns könnt ihr am meisten vertrauen. Vertraut mir. Das kommt interessanterweise jetzt an diesen Punkt, wo vorher direkt gesagt wurde, das ist auf keinen Fall der Teufel, wo diese ganze Interpretation theoretisch unterminiert wurde. Wir haben dargestellt, mit Fakten ist das nicht geschehen. Und auch jetzt wird gesagt, wo die neue Interpretation reinkommt, wird sie halt dargestellt, als dass den Text tatsächlich ernst nehmen heißt, zu sagen, das ist ein Mensch. Weil die alte Interpretation kann es nicht sein. Interessant also, dass hier so eine Ermutigung kommt, vertraut mir nur, ihr wisst doch, es ist gut, die Bibel ernst zu nehmen und ich sag euch einfach, ich nehme die am ernstesten. Alles, was ich euch sage, kommt aus einem tatsächlichen Ernstnehmen der Bibel. Ich habe das jetzt einfach mal, das soll als Spiegelung genügen.
Auch dieses Zitat wurde auf Abmahnung des Worthaus e.V. wegen von ihnen so gesehener Urheberrechtsverletzung entfernt. Und hier wird es leicht komplexer, da jetzt zum Beispiel darüber geredet wird, dass der Text aussagt, dass die Schlange das klügste aller Tiere ist, schon im Text. Das bezieht sich wieder auf unseren ersten Podcast mit diesem Fehlverständnis, dass die Kirchenväter gesagt hätten, die Schlange muss vom Teufel besessen sein, weil sie klug ist. Stattdessen haben sie natürlich gesagt, die Schlange muss vom Teufel besessen sein, weil sie redet, wie auch Professor Dr. Zimmer hier sagt.
Die Sünde beginnt in der Schöpfung. Das stimmt ja. Obwohl, nee, ja genau, wir kommen da gleich nochmal drauf, wir gehen dann nochmal ein kleines bisschen zurück. Genau das haben die Kirchenväter auch gesagt. Es ist eindeutig grammatikalisch, das ist absolut richtig. Die Schlange ist ein Tier des Feldes. Warum kann sie dann also reden? sie kann keine jenseitige Gestalt sein. Aber warum denn nicht? Also ein Argument wird mir hier jetzt auch wieder nicht gebracht, außer ein, das kann nicht sein, denn es ist ja nur die Schlange. Aber gleich wird uns gesagt, nee, es ist ja nicht die Schlange, sondern es ist ja ein Mensch. Also, und weil jeder weiß, Schlangen reden nicht, es muss aber eine Schlange sein, dann muss es halt irgendwas komplett anderes sein, was, wo es ein Hinweis im Text eigentlich nicht findbar ist. Wir gehen mal weiter.
In dem hier entfernten Zitat auf Abmahnung des Worthaus e.V. werden die Zuhörer angemahnt, den Bibeltext ernst zu nehmen und nichts rumzufantasieren.
Passiv sagen wir hier alle, das Runde ist, erst sage ich euch, ihr müsst mir vertrauen und dann sage ich euch indirekt, jeder, der was anderes macht als das, was ich mache, fantasiert. Ihr persönlich fantasiert nur rum, fantasiert nicht rum. Imperativ, ne? In einem theoretisch-wissenschaftlichen Publikum, dem ich wissenschaftlich darlegen will, warum das hier läuft. Ich habe bis jetzt noch nichts geschafft, aber ich kann Ihnen sagen, wer was anderes macht, als was ich mache, der fantasiert rum. Gut. Es gibt kein Jenseits in der Geschichte. Die Frage wäre natürlich, wo ist Gott? Ist Gott dann ständig in der Schöpfung? Er kommt ja scheinbar und geht, und er geht durch den Garten, und vorher schwebt er, der Geist des Herrn, über dem Wasser. Gott spricht, es ist und es war. Jenseitig heißt hier höchstwahrscheinlich nicht, meint er, wollen wir versuchen, das Pferd zu überlegen, nicht jenseits, wie wir es im Normalgebrauch verstehen, sondern eine der Welt außenstehende Sache, und die ist definitiv, wenn man den ganzen Schöpfungsbericht nimmt, theoretisch da. Ne? Also, komische Frage, wo war Gott vor der Schöpfung der Welt? Ja? Was ist diese Sache? Und ist die Welt auf einmal alles? Und ist Gott darin gefangen? Haben wir da irgendwelche Hinweise innerhalb der Geschichte? Nein. Gut, also das ist auch mindestens höchst wackelig. Wir haben auf jeden Fall keine Argumente dafür gehört. Einfach nur die Behauptung, das gibt's ja nicht. Und das war's.
Die Schlange wird in diesem entfernten Zitat auf Abmahnung des Worthaus e.V. wegen von Ihnen so gesehener Urheberrechtsverletzung. Die Schlange soll für eine böse und destruktive Art der Klugheit unter Menschen stehen, und das wäre eindeutig.
Ja, wie gesagt, das ist eine einfache Behauptung. Mehr ist es nicht. Ich habe keine Argumente gehört, warum das so sein sollte, außer es gibt viele Geschichten im Orient und in der Bibel, in denen Tiere und Pflanzen sprechen, und da ist das so, das weiß jeder. Glaubt's mir nur. Wir haben keine Beispiele außerhalb der Bibel gekriegt. Die Beispiele innerhalb der Bibel haben wir auf 3 festgelegt, nicht so viele, auf nur 1, was halbwegs zu unserer Geschichte passt, und da ist es eindeutig kein Mensch, der durch das Tier irgendwie symbolisch oder analog dargestellt wird. Gehen wir jetzt also zur nächsten Basisinformation.
In dem hier entfernten Zitat auf Abmahnung des Worthaus e.V. wegen von Ihnen so gesehener Urheberrechtsverletzung schwenkt Professor Dr. Zimmer nun um auf die sogenannte orientalische Erzähltechnik, die man kennen muss. Auch hier fehlt natürlich eine zeitliche und genauere räumliche Einordnung, und in der gäbe es keine Möglichkeit eines inneren Dialogs.
Ich gehe schon mal jetzt hier kurz rein. Die orientalische Erzähltechnik, die man kennen muss. Natürlich, wir merken alle, ein kleiner Hinweis darauf, dass viele Leute die wahrscheinlich nicht kennen, jene ungenannte orientalische Erzähltechnik einer ungenannten Zeit und eines ungenannten Ortes. Es ist wieder orientalisch. Na? Was ist es? Perserei, ich zähle jetzt nicht auf. Ihr könnt es euch sicherlich vorstellen. Ja? Da gibt es nirgendwo die Möglichkeit eines inneren Dialogs. Hier muss ich sagen, als bisschen literaturwissenschaftlich kenne ich mich aus und habe geforscht, es ist, hier ist, obwohl es natürlich nie wissenschaftlich unglaublich fest ist, ist einmal innere Dialogkugeln sehr aufschlussreich. Denn die ersten Sachen, die da kommen, sind psychologische Selbstcoaching-Hilfen. Ja, es ist das innere Team, ist von einem bestimmten Psychologen entwickelt worden, der innere Dialog, Selbstcoaching-Tool. Ich bin viele, 4 Arten des inneren Dialogs, die man vermeiden sollte. Und dann erst kommt ein Eintrag innerer Monolog. Und da kommt innerer Dialog als literarisches Stilmittel. Es kann also durchaus sein, dass hier ihr auch wir wieder uns in der Psychologie bewegen. Aber wir hören erstmal nochmal kurz weiter.
In dem hier entfernten Zitat auf Abmahnung des Worthaus e.V. wegen von Ihnen so gesehener Urheberrechtsverletzung wird eine bestimmte Rezeption behauptet, nämlich dass wegen dieses fehlenden oder theoretisch fehlenden inneren Dialogs jede Hörergemeinschaft immer das so verstanden hätte, dass das auf keinen Fall ein Tier sein kann, was da tatsächlich spricht, sondern es muss natürlich, also es ist immer metaphorisch verstanden worden aus Konventionen.
Wieder Behauptung, dass, also das ist schon eine ganz schön steile Behauptung einer ganz klaren, eines ganz klaren Rezeptionsusus, und wir haben immer noch kein einziges Beispiel dafür gehört, in einem Text, ne? Ein Textbeispiel, wo das tatsächlich passiert, wo man es rausverstehen kann. Das ist einfach so bei orientalischen Menschen. Also gehen wir jetzt mal zum inneren Monolog, / innerer Dialog. Denn eigentlich ist es der innere Monolog. Es gab den also im alten Orient, wann auch immer der war, nicht. Und also sagen wir mal, er meint vielleicht inneren Monolog, da ist es besser, aber wir gehen mal auf inneren Dialog. Ja, das ist relativ klar, denn die Sachen, die ich jedenfalls hier finden konnte, sagen wir nochmal, Kirchenvater Augustin im Hellenismus, da wäre auch schön ein Beispiel oder sowas zu haben. Kirchenvater Augustin ist jetzt nicht unbedingt innerer Dialog, denn das ist ja in seinen Bekenntnissen, denn er spricht ja mit Gott. Das ist ja die Aufzeichnung eines Gebetes mit Gott. Also ist es ein innerer Monolog. Ja. Aber er ist auch nicht auf die Art innerlich, denn er ist ja nicht in einer Geschichte. Es ist ja ein Gebetsbuch quasi. Innere Dialoge, beziehungsweise der innere Dialog, das wäre also sich widersprechende zwei Persönlichkeiten, die miteinander sprechen und nicht ich, der ich überlege und das in Worte fasse, wie im Monolog. Da haben wir wirklich als einige der ersten Beispiele halt Gollum und / Smeagol vom Herrn der Ringe, den wir wahrscheinlich alle kennen. Und interessanterweise auch Hans-Georg Gadamer, den Philosophen des 20. Jahrhunderts. Und was man dazu finden kann, wenn man online sucht, ist, dass Jacques Derrida das aufgenommen hat. Also klar, diese Idee ist also eher innerhalb der nächsten 100 bis 150 Jahre zu finden. Und also kein Wunder, dass das im Orient niemand kann, im alten Orient. Ich nehme das jetzt einfach mal so. Ja. Entwickelt wurde auch eher in der modernen Literatur noch mehr entwickelt, der innere Monolog. Aber jedenfalls laut der Wikipedia-Seite dazu, die ich jetzt hier einfach mal nehme, immer mit der Klammer drum, ihr könnt mich gerne berichtigen, jederzeit, schickt mir was, schickt mir Beispiele, belehrt mich eines Besseren, das ist super. Ich gehe davon aus, was ich hier in meiner Zeit finden kann. Ist es eher im 18. Jahrhundert, dass es aufkommt oder gerade so öfters benutzt wird. Wir haben Kirchenvater Augustin, klar, aber wie gesagt, ein innerer Monolog mit Gott auf die Art, es ist jetzt nicht unbedingt das, was wir darunter verstehen oder was hier verstanden werden soll. Na, das müssen wir ja auch mal sagen. gut, das haben wir in der Form also. Und das, wir haben also dargelegt, klar, auf jeden Fall, das kann es nicht geben zu dieser Zeit in dieser Form. Das Argument, was dann aber gebracht wird, ist natürlich ein sehr interessantes, nämlich weil es das nicht geben kann, weil es dieses Stilmittel nicht gibt, muss es das Stilmittel sein. in dem Text, das angewandt wird. Nur in einer anderen Form, die, von der wir behaupten, dass es sie damals gab und dass sie von jedem einfach klipp und klar verstanden wurde, ohne uns irgendwelche Beweise zur Hand zu nehmen und diese zu bemühen. Ja, ich würde sagen, kein Argument, das in irgendeiner Form dazu beitragen kann, uns zu überzeugen, dass das hier passiert. Vor allem natürlich nicht, geht es hier nicht um ein Gespräch mit dem Menschen. Warum sollte in der Geschichte ein Gespräch zwischen zwei Menschen nicht darstellbar sein? Dass er natürlich mit reingenommen hat, sicherlich ein Versehen oder eine kleine Unsauberkeit. Aber klar, in den Geschichten gibt es ständig Menschen, die miteinander reden. Adam redet mit Eva. Also das muss jetzt nicht in irgendeine Tierform verwandelt werden. Wenn, dann wäre es jetzt also nur unsere Theorie, die wir hier gehört haben, dass das Sprechen der Schlange ein inneres Sprechen bei Eva ist, das Aufkommen quasi eines des bösen Gedankens, der Versuchung in sich selbst. Und da Versuchung nie von außen kommen kann, muss das jetzt ein innerer Monolog zwischen Eva und sich selbst sein oder halt ein innerer Dialog, den es erst recht noch viel später gab. Interessanterweise aber, der sehr präsent in psychologischen Kreisen ist, in der psychologischen Forschung oder in Selbsthilfe. Obwohl auch hier dann gefragt werden müsste, inwiefern ist es Monolog, inwiefern ist es wirklich Dialog, in welchem Zusammenhang. Und ich wiederhole es einfach nochmal, das Argument, wir hören es uns einfach nochmal an.
Das hier entfernte Zitat wiederholt nochmal das, was eben schon mal gesagt wurde und wird wahrscheinlich deswegen von mir nochmal aufgegriffen.
Also nochmal sehr interessant, was beim zweiten Hören auffällt. Also es kann natürlich kein äußerer Mensch sein, weil Adam würde ja sicherlich, ist ja der einzige andere, den es in der Geschichte gibt, wenn wir den Text Text sein lassen. Und also der einzige, der Eva verführen könnte, Adam, der selber den Befehl von Gott bekommen hat, direkt. Wie gesagt, man kann das interpretieren, wie man möchte. Wenn man absolute Interpretationsfreiheit annimmt, dann ist, wir wissen ja, die tiefenpsychologische Hermeneutik ist eine Hermeneutik, die angewandt wird. Unsere kritische Frage hier ist natürlich, oder beziehungsweise kritisch ist ja, dass hier aber gesagt wird, es wäre die natürliche Auslegungsform des Textes, die der Text selber in seiner Urrezeptionsgruppe immer gehabt hat. Und dafür brauchen wir Beweise oder Hinweise oder ein unterstützendes Dokument oder eine unterstützende Geschichte. Und wir haben keine. Wir haben nur das Wort von Dr. Siegfried Zimmer für diese dafür. Und jetzt gehen wir mal in unsere letzte, in das Fazit dieser Einleitung noch rein und reden darüber noch ein ganz kleines bisschen. Und damit hätten wir es dann geschafft.
Das hier entfernte Zitat auf Abmahnung des Worthaus e.V. wegen von Ihnen so gesehener Urheberrechtsverletzung behauptet, dass der Text keine Antwort darauf gibt, wie ein Misstrauen gegen Gott überhaupt entstehen konnte oder wie das einfach da ist. Der Text ist deswegen auch ein großer, weil er eben diese ursächliche Frage offen lässt.
Wie es da ist, wird nicht erklärt. Gut, wir haben ja gerade gesagt, das kommt danach. Es ist also nur ein Gedanke. Wir gehen jetzt mal zurück zum Text und schauen, gut, daraus kann man nicht sehen, dass es ein Gedanke ist. Woher kommt das Misstrauen gegen Gott in gut geschaffenen Menschen, denen eine Sache verboten ist? Und was der Text sagt, ist, das war die Schlange. es ist nicht Adam selbst, es ist nicht Eva selbst und erzähltechnisch wäre das doch möglich. Und es regte sich in Eva Zweifel, ob Gott richtig gehandelt hatte. Es regte sich in Eva Zweifel, ob Gott tatsächlich da gewesen war am Tag vorher, weil es so eine krasse Erscheinung war und sie nicht weiß, ob sie halluziniert hat oder nicht, um jetzt mal salopp zu reden. Wir müssen natürlich also annehmen, dass solches so in der Erzählform auch gar nicht möglich war in unserer projizierten orientalischen Zeit, dass man Zweifel darstellen könnte. Genau. Die Frage wäre, ob er jetzt Kain und Abel mit in diese Zeit zählt, ob das ob er eine andere Entstehungsgeschichte macht, weil da könnte man dann eventuell sogar schon herleiten, dass dort schon gesagt wird, was Abel denkt und wie Abel versucht wird, und zwar Kain natürlich meine ich, versucht wird, und zwar aus sich selbst und dass er Gefühle hat. Wohin uns Professor Zimmer hier geführt hat, ist, dass es ein Gedanke ist und dass die Geschichte nicht erklären würde, woher es kommt. Wenn wir uns den Text sein lassen, dann so viele Fragen es auch aufwirft und so dumm es auch ist, dann wissen wir, dass Böse, die Versuchung, kommt von dieser sprechenden Schlange. Und wir haben keinerlei Argument, mit dem wir festlegen können, dass diese Schlange irgendwie anders zu interpretieren wäre als eine tatsächliche Schlange. Denn sie, wie er schon gesagt hat, ist im Komparativ mit den anderen Tieren, das ist das Tier gemeint. Auch lustig, dass man sagt, es kann das Tier nicht sein, weil es wird eindeutig grammatikalisch gesagt, es ist das Tier. Also dann doch lieber sagen, das kann nicht sein mit unserem Lieblingsatheisten. Ich vergesse es immer wieder. Ihr sagt es jetzt bestimmt zu Hause an den Empfangsgeräten. Gehen wir mal weiter. Der sich immer so aufregt, dass eine Schlange überhaupt sprechen könne, das geht ja gar nicht. Und ja, das haben alle schon gesagt. Lustigerweise stellen wir fest, alle haben gesagt, das geht gar nicht. Und alle haben verschiedene Erklärungen dafür. Aber wenn wir den Text sein lassen, dann sagt der Text, die Schlange hat Eva versucht. Ohne weitere Erklärungen. Das hier entfernte Zitat beschäftigt sich immer noch mit der Behauptung, dass niemand weiß, woher das Böse kommt und auch in der Bibel gerade davon nicht gesprochen wird. Und es ist entfernt worden auf Abmahnung des Worthaus e.V. Hier können wir nur noch mal darauf hinweisen, das hat so ein bisschen Bezug zu dieser kreativen Aufzählung des Vorkommens des Wortes Teufel bzw. Satan der Bibel. Im Neuen Testament gibt es Erklärungen dafür, beziehungsweise Ansätze von Erklärungen. Teufel ist unter euch wie ein wilder Löwe und sucht, wen er verschlinge. Der Vater der Lüge, etc. Also dort ist die Sache eindeutig verankert, wie ich im letzten Podcast schon gesagt habe. Entweder das kommt dann auf das Paradigma drauf an, aus dem man den Text lesen will und die Welt sehen möchte, wie man das erklärt, entweder durch Entwicklung innerhalb des jüdischen Volkes unter zoroastrischen Einflüssen oder natürlich nicht die einzigen zwei Möglichkeiten, aber oder durch Selbstoffenbarung Gottes über die Tatsächlichkeit, die sich uns entzieht. Nicht nur Selbstoffenbarung, sondern auch Weltoffenbarung Gottes. Im hier entfernten Zitat wird behauptet, dass nicht jegliche andere Interpretation, ich muss das jetzt natürlich paraphrasieren, bisschen schwierig, aber ich versuch's, dass aus Unfähigkeit, das Böse auszuhalten, solche Sachen von gefallenen Engeln und sowas erfunden oder umgedeutet wurden. Und wenn man die Texte liest, wären die alle ganz eindeutig politischer Art, die biblischen Texte. Und das wäre ja klar, also das wäre lachhaft, wie man da drauf gekommen ist. Das ist jetzt von mir, aber natürlich darf ich nicht zitieren. Denn die Zitate mussten entfernt werden auf Abmahnung des Worthaus e.V. wegen von ihnen so gesehener Urheberrechtsverletzung. Also wieder, es wird hier so ein bisschen herablassend. Ich kann nur sagen, in der zweiten Hälfte kommt dann noch ein oder zwei andere unfaire, herablassende Sachen. Leute, die das nicht aushalten, dass das so wäre. Ich sage es jetzt nicht nochmal, was wir schon so oft gesagt haben. Nämlich, dass es ja keinen faktischen Beweis für die Interpretation gab, der die in irgendeiner Form stützt. Gehen wir doch mal zu dieser Sache mit dem Politischen. Und zwar bezieht sich das auf Hellel, Morgenstern, Luzifer, auf den Satan und diese Interpretation, dass der, wie ich gerade gesagt habe, dass das die Professor Dr. Zimmers Behauptung ist, das sind ja nur Weichlinge und Leute, die es nicht aushalten können, die das sich raussuchen, und das gibt es gar nicht in der Bibel, sind alles politische Texte, haben wir gerade gehört. Das stimmt im Buch Jesaja bezüglich des Spottlieds von der Hochmut des Königs von Babel, der hinabgeworfen wurde, was scheinbar einiges damit zu tun hat, dass Luzifer im westlichen Sprachgebrauch auch für den Teufel verwendet wurde, obwohl es am Anfang der Christenheit, wie man hier beim recht guten Wikipedia-Webseite sehen kann, dass selbst mal für Christus auch wegen der Offenbarung, in der Offenbarungsstelle auch mal Christus als Morgenstern bezeichnet wurde. Die anderen Stellen jedoch, und es gibt andere, sind halt eher in der Offenbarung des Johannes, wo halt auch der Teufel als Drache und Schlange bezeichnet wird. Und da ist es relativ eindeutig, zum Beispiel Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie konnten sich nicht halten und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel oder Satan heißt, und die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Es gibt also im Neuen Testament, wie klar, Offenbarung des Johannes war auch in der alten Kirche umstritten, aber sie wurde mit hineingenommen. Und ich glaube, diese Stelle ist jetzt nicht die, die klassisch in der Kirchengeschichte eher umstritten war. Dazu kommt noch Jesu Ausspruch im Lukas-Evangelium, Lukas 10, bei der Rückkehr der 70, die er ausgeschickt hat. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach zu ihnen, ich lese wie immer aus der Elberfelder, er sprach zu ihnen: Ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmel angeschrieben sind. Interessant hier zu denken, ich merke gerade, dass ich beim früheren Lesen über die Jahre und Jahrzehnte inzwischen das auch schon immer gesehen habe, als reagiert Jesus darauf, was gerade passiert ist. Aber warum sie sagen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan, und er sagt: Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben. Wenn man weiterliest, könnte man es durchaus auch so sehen. Kann mich jetzt gerne jemand noch griechisch-grammatisch korrigieren, ihr wundert euch, dass Dämonen euch untertan sind, in meinem Namen, ich bin der den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen sah. Ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpionen zu treten. Ich habe euch die Macht über die ganze Kraft des Feindes gegeben, und es soll euch nichts schaden, denn ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Sehr interessant also, und natürlich, das kein politischer Text. Die Offenbarung des Johannes als politischen Text auszulegen, finde ich auch eine steile These. Das ist literarisch, wenn man den Text Text sein lässt, jetzt auch nicht das Einfachste von der Welt, um es mal so zu sagen. Also auch hier wieder eine ganz eindimensionale, in eine Richtung gestützte Interpretation und Aussage, die nicht die Möglichkeit gibt, sich schlau zu machen, selber zu entscheiden, die verschiedenen Varianten zu sehen oder zu hören, sondern ganz eindeutig in eine Interpretationsrichtung vorgibt natürlich immer unter dem Gesichtspunkt, na, ich nehme den Text am ernstesten, ich sage euch mal, was da wirklich steht.
Auch dieses kurze Zitat sollte entfernt werden auf Abmahnung des Worthaus e.V. wegen von Ihnen so gesehener Urheberrechtsverletzung. Dieses Wort muss ich recht oft sagen, so langsam wird es ein bisschen langweilig.
Und dann haben wir jetzt eine kleine Kurve wieder hin zu unserem, was wir beim letzten Mal schon erklärt haben. Ja, das kommt ganz drauf an, mit welchem Paradigma, welcher Hermeneutik man rangeht. Ist die Bibel die Aufzeichnung der Selbstoffenbarung Gottes und der Weltoffenbarung Gottes, die in der Geschichte stattgefunden hat, über die Geschichte verteilt und deswegen die ganze Bibel zusammengenommen werden kann, vor allem mit einer Kulmination im wahren Mensch und wahren Gott Jesus Christus als den Höhepunkt der Offenbarung, der alles andere auslegt? Oder sieht man die Bibel als eine Textsammlung, die, obwohl sie von ihren Verfassern auch als zusammenhängend gesehen wurde, allein schon die fünf Bücher Mose, ja, und das ganze Alte Testament, die Tora, ist klassisch als eine Textsammlung genommen, die immer zusammengenommen wird, die Geschichte des Volkes erzählend und die Geschichte Gottes mit dem Volk. Wenn man aber sagt, das ist eine unzusammenhängende Text, ein Textkonvolut, dann ist natürlich, dann sagt man, okay, hier steht jetzt nichts davon, wie erklären wir es uns, dann können wir es uns aber einfach nicht erklären. Ja? Dann können wir nicht einfach sagen, nee, wir nehmen jetzt, also ich habe ja gehört, dass Professor Dr. Zimmer sich öfters mal gerne mit Luther schmückt, also jetzt will ich nicht so fies sagen, Entschuldigung. Das nehme ich zurück, dass er öfters sagt, Luther ist sein Vorbild und das geht so. Aber Luther hat und alle Lutheraner haben ganz eindeutig Sola Scriptura und auch die Bibel legt die Bibel aus. Die haben dieses Konzept gehabt. Das Konzept, was wir hier hören, wenn wir das Argument haben, man kann das nicht mit späteren Stellen beantworten, dann kann sich Gott auch nicht selbst offenbart haben. Na, also das muss dann dazugehören. Dann geht es halt hier nicht um Gottes Offenbarung in einer Form, in einer zusammenhängenden. Auch nicht Gott sich beim Volk Israel offenbart haben, dann müsste man das versuchen mit reinzunehmen. Genau.
Das hier entfernte Zitat auf Abmahnung des Worthaus e.V. glaubt mir vielleicht niemand. Deswegen, wie für all die anderen Zitate, geht bitte zu dem Vortrag, den wir auch verlinkt haben. Hört ihn euch selber an. Es ist nur die erste halbe Stunde, in der diese Sachen kommen. Und gegen Ende dieser ersten halben Stunde wird behauptet, ich paraphrasiere, wenn wir irgendwann genau wissen, woher AIDS kommt, dann haben wir auch ein Mittel dagegen. Wenn wir nicht wissen, weil wir nicht wissen, woher es genau kommt, haben wir kein Mittel dagegen. Und das wäre auch das Gefährliche am Bösen, denn wenn wir wüssten, woher es kommt, dann wäre ihm der Stachel gezogen und dann wäre es besiegt. Und das ist wirklich, wird dort so gesagt. Geht doch in den Vortrag und hört es euch mal an.
Habt ihr es gemerkt? Ich glaube, wir wissen, woher AIDS kommt. Es ist also ein ganz schön hinkendes Beispiel. Und mehr wollen wir jetzt einfach mal nicht sagen. Das heißt also, den Ursprung kennen, ich sage mal nicht, woher überhaupt Krankheiten kommen, sondern den verursachenden Virus kennen, heißt nicht, dass man Kontrolle hat über das, was passiert. Und auch das ist ein falsches Beispiel, um eine falsche Ableitung für die Situation zu machen, über die man gerade spricht. Denn wir wissen, dass AIDS vom humanen Immundefizienzvirus ausgelöst wird. Und wir wissen auch ungefähr, was es macht. Das heißt trotzdem nicht, dass wir darüber Kontrolle haben. Und und das heißt also auch, dass wenn wir wissen, dass von der Urrebellion und der Möglichkeit des freien Willens des Teufels die Menschheit mit in den Fall gezogen wurde und seitdem selber in Rebellion gegen Gott steht, dass wir wissen, wenn wir das wissen, warum, dann haben wir dazu die Lösung.
In dem hier entfernten Zitat auf Abmahnung des Worthaus e.V. scheint sich Professor Zimmer zu echauffieren, dass es Abhandlungen über das Böse geben könnte, denn man kann nicht über das Böse berichten, da müsste man ja über dem Bösen stehen, um es von außen zu sehen. So ist also keine theoretische Abhandlung über das Böse möglich.
auch wieder hier ein Spott über Leute, die in irgendeiner Form sagen könnten, was das Böse ist. Und dann redet man selber die ganze Zeit über das Böse. Also nicht besonders fair auf die Art und auch wieder ein Fehlargument. Man muss nicht über etwas stehen, um darüber zu forschen. Das ist, ja, was ist das? Fehler des ursprünglichen Rationalismus vielleicht, ein Denkfehler? Dass es die Idee einer vollkommen objektiven Position gibt, von der man aus Sachen erforschen kann? Nein, wir erforschen die ganze Zeit Sachen, in denen wir drinstecken, über denen wir nicht drüber stehen. Merken Sachen drüber. Und auch der nächste Aspekt ist hier ignoriert, und zwar der Aspekt, dass Gott über dem Bösen steht und wir die ernsthafte Frage der Selbstoffenbarung Gottes zu stellen haben, wenn wir über die Bibel reden. Denn das ist das, was sie als Text, wenn man sie Text sein lässt, zumindest in Teilen und auch hier ganz eindeutig als Text sein will. Es wird erzählt, wie Gott die Welt geschaffen hat. Sie will also sagen, wie das passiert ist. Und Gott kann Aussagen über Sachen treffen, wenn er der allmächtige, überstehende Gott ist, der sich in der Bibel offenbart. Klar, hier haben wir dann Kreisschlüsse, auf die könnt ihr mich, wenn ihr wollt, gerne hinweisen, aber irgendwann kommen die bei jedem Weltbild. Und notwendigerweise gehen wir zu Wittgenstein, um drüber zu reden. Hier nur also nochmal gesagt, wir reden selber, also klar können wir Sachen erforschen, auch wenn wir in ihnen drinstecken, und B, haben wir die Frage der Bibel als Selbstoffenbarung Gottes und als Weltoffenbarung Gottes, also auch über das Böse, was also uns als Selbstforschenden sogar rausnimmt, sondern als informationserhaltende Leute und Subjekte einsetzt. Und in diesem letzten entfernten Zitat für diesen Podcast, das auf Abmahnung des Worthaus e.V. wegen von ihnen so gesehener Urheberrechtsverletzung entfernt werden musste, sagt Professor Dr. Zimmer, ich paraphrasiere, die Erzählung konzentriert sich auf die praktischen Sachen, und zwar worin das Böse besteht und was dessen Auswirkungen sind. Und darauf solle man sich doch konzentrieren. Das ist auch die Einleitung in den nächsten Teil, der mehr exegetische Teil ist, die zweite halbe Stunde, den ich euch auch empfehlen kann, anzuhören. Und wie ich hier später auch sage, den können wir auch gerne noch analysieren. Wir werden natürlich keine Zitate bringen oder beziehungsweise gerne solche Löcher bringen, wo Zitate sein sollten. Er lohnt sich auf jeden Fall zu hören und ist, wenn ich ihn hier nochmal kurz zusammenfassen darf, wenn ich mich recht entsinne, sagt er viele Interpretationen und beantwortet dann doch die letzte Sache nicht, eben was er sagt. Woher kommt das Böse eigentlich? Was der Text für meine Begriffe eindeutig versucht zu beantworten. Das war das Ende unseres letzten Abschnitts, und wenn ich das jetzt richtig sehe, ist die Zeit auch schon wieder heftig fortgeschritten, weswegen ich hier vielleicht nur noch mal kurz abschließende Sachen sagen möchte. Die großen, vielleicht mal ein paar wirklich grundlegende Basisinformationen, um es mal so zu sagen. Eine der größten, wichtigsten gedanklichen und philosophischen Unterschiede in Bezug auf Christentum zum Beispiel ist, wo offenbart sich Gott und wie hat er sich offenbart? In mir als Subjekt, auch als erkennendes Subjekt, das ist immer der Fall, aber oder in der Geschichte, in der Bibel aufgezeichneten Selbstoffenbarungsgeschichte. Und offenbart er sich in mir durch diese Aufzeichnung und durch diese Selbstoffenbarung, die historische, oder auch in anderen Dingen und in darüber hinausgehenden Dingen. Und dann kommen wir zur Frage des ersten Prinzips der Interpretation. Dann ist es halt eine Information, die von außen kommt, oder ist es Information, die ich siebe und uminterpretiere, und dann bin ich das offenbarende Subjekt denn ich entscheide, was offenbart wird. Die andere Sache sind, was ich schon gesagt habe, Paradigmenreflexion, und zwar aus welchem Weltbild, in welcher, aus welchem Blickwinkel gehe ich die Interpretation an? Was schließe ich von vornherein aus? Was schließe ich nicht von vornherein aus? Das Beste ist, wenn man weiß, warum man Sachen ausschließt und sagen kann, warum. Hier hat man jetzt also einen zwei Podcasts lang gehenden Ritt durch die erste Hälfte eines Worthaus-Vortrags. Ich hoffe, das hat euch gefallen, was gebracht. Auch gerne besonders alle Leute, wenn es die gibt, die Worthaus gut finden, gerne bei dem Vortrag waren und so. Ihr könnt euch gerne melden dazu. Wir hoffen, es bringt euch was. Wir würden gerne mehr finden. Es kann sein, ich räume es hier gerne ein, dass das vielleicht ein schlechter Tag war oder nicht wirklich der beste Vortrag. Aber ich muss ernsthaft sagen, hier war jetzt nichts Wissenschaftliches dabei. Hier war sehr viel überzeugendes, emotional aufrührendes Hinreden, zu etwas hinführen dabei. Und das kann sein, dass man das mag und dass man das gut findet. Ich finde nur, es ist dann an der Zeit, diesen Status als wissenschaftliches oder bibelwissenschaftliches Phänomen anzuzweifeln. Weil hier war literaturwissenschaftlich und um Bibelwissenschaft ging es ja hier nur bedingt nicht so viel und auch nichts, was einen umhauen muss. So, dann danke ich euch jetzt ganz herzlich fürs Zuhören und sag schon mal bis zum nächsten Mal. Es war wieder ein bisschen später. Wir hoffen, immer Anfang oder Ende jedes Monats einen Podcast zu machen. Wenn ihr Ideen habt, worüber wir reden sollen, dann sagt Bescheid. Jetzt gerade gibt es schon eine Anfrage von einem Bekannten, der auch noch ein paar andere Sachen analysiert hat. Wir können also gerne auch Analysen immer mal wieder machen, so wie diese jetzt. Und ansonsten habe ich gedacht über, ich glaube, entweder die Trinitätslehre, die Lehre von Gott quasi, so ein bisschen mal was aus einer Dogmatik zu machen, aus der von Luther, und mal fundiert drüber zu reden, oder über Inspirationsverständnisse, denn die sind ja ganz wichtig und interessant, und da gibt es auch ein paar. Ja, also herzlichen Dank, hiermit möchte ich euch entlassen, wünsche euch Gottes Segen und danke euch fürs Zuhören. Besucht uns, wo ihr wollt, auf Facebook, auf der Website www.lutherischeslernen.de, wo ihr auch Kontakt mit uns aufnehmen könnt, und reviewt unseren Podcast auf iTunes, wenn ihr das möchtet. Danke euch. Tschüss. Thank you. Thank you.